guten Abend. Schön, dass ihr da seid. Gott hat was auf mein Herz gelegt, wo ich einfach spüre, das ist nicht ein Wort, was ich aus der Bibel mir rausgenommen habe und darüber eine nette theologische Ausarbeitung gemacht habe, sondern wo ich einfach merke, dass der Geist Gottes redet und geredet hat. Und zwar fing es so an, dass ein Stück von einem Bibelvers in meine Gedanken kam und ich gemerkt habe, Mensch, das, Gott möchte da was sagen. Und ich habe mir das in der Bibel angeschaut und ich möchte so auch starten, dass wir diesen Bibelvers zusammen lesen und der dann so in das Thema reinleitet. Und zwar aus der Offenbarung 21, Vers 2. Okay, gut. Also Offenbarung 21, Vers 2. Hier steht: Und ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, aus dem Himmel von Gott herabkommen, bereitet wie eine für ihren Mann geschmückte Braut. Und ein bisschen weiter steht: Siehe, das Zelt Gottes bei den Menschen, und er wird bei ihnen wohnen, und sie werden sein Volk sein, und Gott selbst wird bei ihnen sein, ihr Gott. Und das, was in meine Gedanken kam, die Worte, die ich gehört habe, war dieser Part, wo es heißt, bereitet wie eine für ihren Mann geschmückte Braut. Und ich wusste, irgendwas möchte Gott hier sagen, und es hat was damit zu tun, dass wir uns bereit machen, und es hat was mit diesem Schmuck der Braut zu tun. Und ich habe einfach so empfunden, da auf ins Gebet reinzugehen und zu gucken, Geist Gottes, was genau möchtest du sagen? Was ist die Botschaft, die auf deinem Herzen ist, die du heute in unsere Mitte legst? Und als ich mir die Bibelstelle angeschaut habe, habe ich gedacht, in erster Linie geht es ja hier in diesem Bibelvers um das neue Jerusalem. Es geht um das neue Jerusalem. Und dieses neue Jerusalem wird beschrieben als der Ort, die Stadt, in der Gott wohnt. Das heißt, das Zelt Gottes und bei den Menschen, und er wird bei ihnen wohnen. Das ist die Stadt, wo Gott wohnt. Und ich habe gedacht, da gibt es eine Parallelität zu uns. Und wir wissen, dass die Bibel wirklich ein prophetisches Buch ist und dass ganz viele Dinge einfach eine prophetische Bildsprache sind, auch für etwas anderes. Und wenn wir uns überlegen, wo der Herr wohnt, dann wissen wir, dass er in den Herzen der Gläubigen wohnt, stimmt's? Dass Jesus inmitten seiner Gemeinde wohnt. Und ich glaube, dass man so weit gehen kann, zu sagen, dass dieses neue Jerusalem, was definitiv aus dem Himmel herabkommt, was diese neue Stadt sein wird, aber ich glaube, dass es ein Bild ist, auch für die Gemeinde Jesu Christi. Und wir wissen, dass an anderen Stellen in der Bibel die Gemeinde Jesu Christi auch als die Braut von Jesus bezeichnet wird. Und hier geht es darum, das heißt, Jerusalem wird als die Braut gesehen und der Ort, an dem Gott wohnt. Und das sind wir. Wir sind dieser Ort, wo Gott wohnt. In deinem Herzen, wenn du zu Jesus gekommen bist und wenn du zu ihm gehörst, dann wohnt der Herr in deinem Herzen. Und Jesus wohnt in der Mitte seiner Gemeinde. Er wohnt in seiner Gemeinde. Und ich glaube, dass hiermit einfach die Gemeinde, dass wir damit angesprochen sind und dass Jesus zu uns spricht. Und mir ist es wirklich, dass das ein Ruf ist von dem Bräutigam, von Jesus, der seiner Braut zuruft und sagt, mach dich bereit, ich komme bald. Mach dich bereit, ich komme bald. Und ich merke, dass es so eine gewisse, ja, dass es irgendwie Gott wichtig ist, das zu sagen und in unsere Mitte reinzulegen. Dass wir wach sind, dass wir bereit sind, wenn er kommt. Und die Frage ist ja, was heißt denn das Bereitsein? Was heißt das? Wie kann ich mich bereiten? Wenn Jesus sagt, er kommt zurück zu dieser Braut, die bereitet ist und die geschmückt ist für ihn, dann ist es für uns ja ganz wichtig zu wissen, wie kann ich mich vorbereiten? Wie schmücke ich mich? Was ist dieser Schmuck der Braut? Und ich glaube, in erster Linie geht es darum, dass dieser Ort, an dem Gott wohnt, und das ist dein Herz, dass das ein Ort ist, der geschmückt ist. Dass Jesus diese geschmückte Wohnung vorfindet, in der er wohnt, in der er sich ausbreitet, in der er lebt. Und das ist keine Idee von mir, wo ich denke, oh, könnte man so interpretieren, ja? Dass der Schmuck der Braut, dass es darum geht, dass wir unser Herz schmücken. Sondern im 1. Petrus, im Kapitel 3, steht nochmal die genaue Definition von dem, was uns die Bibel sagt, was der Schmuck eines Gläubigen ist. Und es ist für uns wichtig, das anzuschauen, weil hier steht die breite und geschmückte Braut. Was ist dieser Schmuck der Braut? 1. Petrus 3, Vers 3 sagt, euer Schmuck sei nicht der äußerliche durch Flechten der Haare und Umhängen von Gold oder Anziehen von Kleidern, sondern der verborgene Mensch des Herzens, im unvergänglichen Schmuck des sanften und stillen Geistes, der vor Gott sehr köstlich ist. Und was dieser Bibelvers aussagt, ist nicht, dass er sagt, hey, hör auf, dich hübsch zu machen oder hör auf, deine Haare zu flechten, darum geht es gar nicht. Das sind alles Dinge, die können wir tun und die sind okay. Sondern dieser Bibelvers zeigt einfach, was so dieser Kernpunkt ist von unserem Schmuck. Das, wo der Bräutigam hinschaut. Der guckt nicht, sind meine Haare geflochten oder, ja, das können wir machen. Aber der eigentliche Schmuck und das, was der Bräutigam, was Jesus Christus, die Bibel sagt, Jesus Christus ist unser Bräutigam, den wir wieder erwarten. Das, worauf er schaut, ist dieser innere Schmuck des Herzens, wie der Petrusbrief sagt, und des verborgenen Menschen, das ist dein Geist, das ist dein Herz. Und das ist ein Schmuck vor Gott, der sehr köstlich ist. Und es heißt unvergänglich. Das, was du in deinem Herzen verwahrst vom Wort Gottes, von Jesus selbst, das ist ein unvergänglicher Schmuck von Ewigkeitswert. Es ist ein unvergänglicher Schmuck, der nicht vergeht, der sehr köstlich ist vor Gott. Und ich glaube, dass es, wenn es darum geht, sich anzuschauen, wie kann ich mein Herz schmücken, dass es darum geht, um unsere Herzenshaltung, um unsere innere Einstellung, dass es geht um Reinheit, um Heiligkeit, um Integrität, um Lauterkeit, all diese Dinge. Und mir ist total bewusst, dass es nicht darum geht, dass Jesus heute sagen will, ich will dir den Weg zeigen, wie du noch perfekter werden kannst oder streng dich an, dass du noch heiliger wirst. Das ist nicht die Botschaft. Das ist nicht die Botschaft, sondern es hat was, und das werden wir sehen an anderen Bibelstellen, mit unserer Beziehung zum Heiligen Geist zu tun. Und in dem Maß, wie wir Gott durch unser Herz fluten lassen, in dem Maß schmücken wir unsere Wohnung, schmücken wir unser Herz, bereiten wir uns vor für das Kommen Jesu. Und wenn die Bibel schon dieses Beispiel nimmt von Braut und Bräutigam, ich glaube, das ist ein Beispiel, was sehr deutlich zu uns spricht, wo man nicht viel Abstraktionskunst braucht, um sich vorzustellen, was Jesus meint. Sondern wenn eine Braut sich entscheidet zu heiraten, dann hat sie sich entschieden für einen Mann, richtig? Dann schaut sie nicht aus oder hält nicht Ausschau nach anderen Liebhabern oder sagt, ach, da eine Beziehung und da eine Beziehung und da eine Beziehung und außerdem heirate ich noch. Sie müsste nicht heiraten, wenn sie verschiedene Beziehungen haben will, sondern sie bewahrt sich für diesen einen. Und ich glaube, dass das ein Bild ist, auch für uns, dass wir sagen, weil wir sind diese Braut, dass wir sagen, unser Herz soll nicht an Dingen der Welt hängen oder an Altem, was uns zurückziehen will oder an Dingen, die unser Herz zumüllen. Nichts soll diesen Stellenwert haben, den Jesus in unserem Herzen hat. Wir wollen unser Herz nicht teilen mit Dingen, die an der Welt hängen und Dingen, die an Jesus hängen, dieses ungeteilte Herz. Das ist wie wenn wir zwei Liebhaber haben. Aber eine Braut, die ihren Bräutigam erwartet, die bereitet sich für den Bräutigam vor und nicht für anderes. Und ich glaube, dass das etwas ist, wo Jesus uns darauf aufmerksam machen will, wo er sagt, häng dein Herz nicht an Dinge, die dich von mir wegziehen. Sondern Jesus will dieses ungeteilte Herz haben, das ihm gebührt und das ihm gehört. Wie bei Braut und Bräutigam, die sagen, ich verschenke mich ganz an dich, an den einen. Dass wir diese Braut sind. Und in Jakobus 4, Verse 4 bis 5, Jakobus 4, 4 bis 5 steht, ihr Ehebrecherinnen, wisst ihr nicht, dass die Freundschaft der Welt Feindschaft gegen Gott ist? Wer nun ein Freund der Welt sein will, erweist sich als Feind Gottes. Oder meint ihr, dass die Schrift umsonst rede, eifersüchtig sehnt er sich nach dem Geist, den er in uns wohnen ließ? Und ich habe den Vers nicht mit reingenommen, um diesen moralischen Zeigefinger nach oben zu richten, zu sagen, ihr Ehebrecher, darum geht's gar nicht. Aber dieser Bibelvers zeigt einfach nochmal, wir können nicht dieses Gleichzeitige haben, zu sagen, irgendwo ist mein Herz verhaftet in Dingen der Welt oder vielleicht in Zorn oder Unvergebenheit oder egal, an irgendwelchen Dingen, die mir wichtiger sind als Gott, und gleichzeitig sagen, aber der andere Part gehört Gott. Das funktioniert nicht, das ist ein Trugschluss. Weil die Bibel sagt automatisch, wenn du dein Herz verschenkst an die Dinge der Welt, dann erweist sich das als Feindschaft gegen Gott. Das geht nicht zusammen. Versteht ihr das? Könnt ihr mir da so folgen? Es geht nicht darum, dass unser Herz an verschiedenen Dingen hängt, sondern dass es an Jesus hängt, an dem Bräutigam, und dass er dieses ungeteilte Herz in uns findet. Und das ist, wie wir unser Herz bereiten. Wie wir es vorbereiten, dass Jesus Raum gewinnt in uns. Dass er uns durchwohnen darf, dass wir uns ihm hingeben. Es geht ganz viel um Hingabe und Dinge loszulassen. Nicht darum, dass wir Dinge nicht dürfen, sondern diese freiwillige Hingabe aus Liebe an den Bräutigam, der uns liebt. Und ich finde, dass dieser Vers
auch so schön das Herz von Jesus zeigt, weil da steht, eifersüchtig sehnt er sich nach dem Geist, den er in uns wohnen ließ. Und ich glaube, ein Bräutigam, der sagt, ach, ist mir eigentlich egal, ob meine Braut noch ein, zwei andere Liebhaber hat, der setzt doch den Wert der Braut sehr herab, oder? Da würde ich mir als Braut denken, na, so wichtig kann ich ihm nicht sein, wenn er bereit ist, mich zu teilen. Aber Jesus, hier heißt es, dass er sich eifersüchtig sehnt nach uns und dass er nicht möchte, dass unser Herz geteilt ist, sondern er möchte dieses ungeteilte Herz haben. Und nicht mit dem erhobenen Zeigefinger, sondern aus Liebe, weil er uns liebt und weil er weiß, das ist unsere Bestimmung und das ist unsere Erfüllung. Und diese Punkte, mir war ganz besonders diese zwei Worte in diesen Worten, die in mein Herz gefallen sind, bereit und geschmückt. Bereit und geschmückt. Das ist die Braut, zu der Jesus zurückkommt, die bereit ist und die geschmückt ist. Und ich glaube, dass Jesus uns wirklich ruft und dass er dieses Wort in unsere Mitte legt, weil es ihm wichtig ist, weil du ihm wichtig bist, weil ich ihm wichtig bin. Und diese beiden Worte, diese Kombination von diesen beiden Worten, die finden wir nochmal in einer anderen Bibelstelle. Und ich finde, dass es das so schön untermalt. Und zwar in einer Endzeitrede von Jesus, das, oder im Zusammenhang von seinen Endzeitreden, das ist ein Gleichnis. Wir wissen, dass ein Gleichnis ist ein Vergleich. Jesus erzählt eine Geschichte und die dient als Vergleich, um etwas zu verdeutlichen. Das ist ein Beispiel. Und zwar das Gleichnis von den 10 Jungfrauen. In Matthäus 25... ab Vers 1. Matthäus 25, ab Vers 1 bis Vers 13. Hier steht, dann wird es mit dem Reich der Himmel sein, wie mit 10 Jungfrauen, die ihre Lampen nahmen und hinausgingen, dem Bräutigam entgegen. 5 aber von ihnen waren töricht und 5 klug. Denn die Törichten nahmen ihre Lampen und nahmen kein Öl mit sich. Die Klugen aber nahmen Öl in ihren Gefäßen samt ihren Lampen. Als aber der Bräutigam auf sich warten ließ, wurden sie alle schläfrig und schliefen ein. Um Mitternacht aber entstand ein Geschrei, siehe der Bräutigam, geht hinaus ihm entgegen. Da standen alle jene Jungfrauen auf und schmückten ihre Lampen. Die Törichten aber sprachen zu den Klugen, gebt uns von eurem Öl, denn unsere Lampen erlöschen. Die Klugen aber antworteten und sagten, nein, damit es nicht etwa für uns und euch nicht ausreiche. Geht lieber hin zu den Verkäufern und kauft für euch selbst. Als sie aber hingingen zu kaufen, kam der Bräutigam. Und die bereit waren, gingen mit ihm hinein zur Hochzeit und die Tür wurde verschlossen. Später aber kommen auch die übrigen Jungfrauen und sagen, Herr, Herr, öffne uns. Er aber antwortete und sprach, wahrlich, ich sage euch, ich kenne euch nicht. So wacht nun, denn ihr wisst weder den Tag noch die Stunde. Und in diesem Gleichnis geht es ja darum, dass es 5 kluge und 5 törichte Jungfrauen gibt. Und ich glaube, dass Jungfrau hier generell für jemand steht, der sich nicht jetzt an andere so verschenkt, ja, sondern auf den einen wartet. Und ich glaube, dass diese Jungfrauen, sowohl die Törichten als auch die Klugen, dass sie für Gläubige stehen. Warum? Weil es heißt, dass alle von diesen Jungfrauen, die Törichten und die Klugen, die hatten Lampen bei sich, stimmt's? Der Unterschied war das Öl, aber alle von diesen Jungfrauen hatten Lampen bei sich. Und was ist diese Lampe? Was ist diese brennende Lampe? Das ist auch ein Bild, eine Bildsprache, die Jesus hier gebraucht. Das ist ein prophetisches Bild. Und diese brennende Lampe, die steht für unseren brennenden Geist. Für unser erleuchtetes Herz. Sprüche 20, Vers 27 macht es nochmal deutlich. Wie komme ich da drauf, dass diese Lampe für unser Herz, für unser Geist steht? Sprüche 20, 27 steht, der Geist des Menschen ist eine Leuchte des Herrn, durchforscht alle Kammern des Leibes. Der Geist des Menschen ist diese Leuchte. Der Geist des Menschen ist diese Lampe. Und alle Jungfrauen hatten diese Lampe. Und ich glaube, dass diese Jungfrauen für Gläubige stehen. Das steht für gläubige Personen, die in Kontakt mit Jesus gekommen sind, die diese Beziehung zu Jesus haben, die von Neuem geboren sind, die dieses neue Herz haben. Alle hatten diese Lampe. Alle sind von Neuem gezeugt. Aber der Unterschied war, die einen hatten Öl und die anderen hatten keins. Und Öl ist ein weiteres prophetisches Bild. Wisst ihr, für was Öl steht in der Bibel? Weiß es jemand? Das steht für den Heiligen Geist. Und der Unterschied ist, die einen hatten ihre Beziehung zum Heiligen Geist. Und der Heilige Geist hat die Aufgabe, uns zu offenbaren, wer Jesus ist und wer der Vater ist. Und wenn wir Beziehung haben zum Heiligen Geist, dann folgen wir ihm, dann gehen wir dahin, wo er uns hinführt, dann ist unser Leben ihm untergeordnet. Er ist derjenige, der uns in die Gegenwart Gottes bringt, der einfach gesandt ist hier auf die Erde, unser Beistand, unser Tröster, alles. Und der uns auch in unserer Beziehung zu Jesus hilft. Die einen hatten das Öl, die anderen nicht. Obwohl alle diese Lampe hatten. Und es steht für Gläubige, sowohl die Törichten als auch die Klugen. Es waren Gläubige. Aber es gibt einen Unterschied zwischen ihnen. Und dann heißt es, und das finde ich auch total interessant, alle schliefen ein. Und da drin, finde ich, ist auch so eine Gnade, weil es ist keine Botschaft von Jesus, wo er sagt, die Perfekten, die Fehlerlosen, die werden bei mir dabei sein. Nein, hier heißt es, alle schliefen ein. Und kennst du das, dass du manchmal irgendwie so vor dich hin dümpelst im Alltag und manchmal denkst du dir, meine Güte, Mensch, ich bin überhaupt nicht fokussiert auf Jesus, ich bin gar nicht darauf fokussiert, dass er irgendwann zurückkommt. Ich lebe mein Leben so vor mich hin und irgendwie schlafe ich geistlich. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Ich kenne das manchmal, wo ich aufwache und denke, meine Güte, was machst du hier? Oder was hast du gedacht? Und es ist eine Gnade in diesem Wort, weil hier steht, alle schliefen ein. Sowohl die mit dem Heiligen Geist, mit dem Öl, als auch die anderen. Aber als dieses Geschrei da ist und es heißt, der Bräutigam kommt, wachen sie alle auf und dann gibt es diesen Unterschied. Es gibt die, die generell ihr Leben geklärt haben, die sagen, mein Leben ist grundsätzlich dem Heiligen Geist untergeordnet, auch wenn ich vielleicht mal eingeschlafen bin und nicht, ja, meine Fehler habe, aber mein Leben ist grundsätzlich geklärt. Und was passiert, als es heißt, die Braut oder die Jungfrauen gehen dem Bräutigam entgegen? Habt ihr es gemerkt, was dann steht? Sie gehen ihm entgegen und dann heißt es, sie schmückten ihre Lampen. Sie haben ihre Lampen geschmückt. Erinnert euch das an die Stelle aus der Offenbarung? Wo es heißt, die geschmückte Braut? Und aus der Stelle im Petrus, wo es heißt, der Schmuck ist der Schmuck des Herzens? Hier heißt es, sie schmücken ihre Lampen. Und wir haben gesagt, die Lampe steht für unseren Geist, für unser Herz. Es untermalt genau das, was die Offenbarung sagt. Sie haben ihre Lampe geschmückt, sie haben ihr Herz geschmückt. Versteht ihr das? Könnt ihr da so folgen? Sie merken, der Bräutigam kommt und das, was sie machen, ist, sie schmücken ihre Lampen. Sie haben ihr Herz bereit gemacht. Sie haben ihr Herz aufgemacht für Jesus. Das meint dieses Gleichnis. Und dann habe ich gedacht, okay, sie haben ihre Lampe geschmückt. Wie haben sie sie denn geschmückt? Ich glaube, dass das Öl der Schmuck der Lampe ist. Weil das Öl dazu da ist, dass diese Lampe brennt. Und möchtest du ein brennendes Herz haben für Gott? Ich möchte das haben. Und ich glaube, Jesus möchte das auch, dass unser Herz brennt für ihn. Und es passiert durch die Beziehung zu dem Heiligen Geist. Der Heilige Geist ist der Schmuck deines Herzens. Weil wenn wir sagen, Heiliger Geist, hier bin ich, du sollst alles haben in meinem Herzen, dir soll mein ganzes Herz gehören. Ich unterstelle dir mein Leben. Das schmückt uns, das schmückt unser Herz. Das ist der Schmuck, den Jesus wiederfindet, wenn er zu uns kommt. Diese Bereitschaft, dass er uns durchwohnen darf. Dieses Öl hat die Lampe geschmückt. Und dann heißt es, die, die bereit waren, die sind zur Hochzeit eingegangen. Und die, die bereit waren, sind die, die ihre Lampen geschmückt haben und die ihr Öl bei sich hatten. Die in der Beziehung mit dem Heiligen Geist waren, die ihr Herz aufgemacht haben für Jesus. Nicht die Perfekten, nicht die Fehlerlosen, aber die ihre Abhängigkeit vom Heiligen Geist wissen und die ihm erlauben, Raum zu nehmen in ihnen. Und die Frage ist so, sind wir bereit für Jesu kommen? Ich habe mich das gefragt und ich kenne Zeiten, hatten wir hier auch mal vor ein paar Jahren auch die Predigt, dass wir beten, komm Herr Jesus, komm. Und ich weiß, damals habe ich gedacht, Mensch, ich kann das noch gar nicht so aus vollem, aufrichtigen Herzen mitbeten, weil ich fühle mich noch gar nicht so, dass ich sagen kann, komm jetzt schon, weil ich denke, ich will noch vorher das und das und das. Aber ich glaube, eine Braut, die ihren Bräutigam erwartet, die sagt, das soll herbeikommen, der Tag der Hochzeit, der soll herbeikommen. Und ich wünsche mir, dass dieses Sehnen so in unserem Herzen ist, dass wir mit ganzem Herzen sagen können, komm, Herr Jesus. Und dass wir bereit sind, dass er uns durchwohnen darf, dass er Raum nehmen darf in uns, dass ihm jeder Part unseres Herzens gehört. Das ist, wo der Herr hinguckt, er guckt in die Herzen. Das ist der Ort, den wir bereiten. Und ich habe mir überlegt, anhand so von einem einfachen Beispiel, stell dir vor, du hast Besuch eingeladen und du kriegst Besuch und bei dir, deine Bude ist voller Chaos. Du hast eine total unaufgeräumte Wohnung, ist vielleicht nicht so, aber man könnte sich ja mal vorstellen, deine Wohnung ist total unaufgeräumt und du weißt, der Besuch kommt und du räumst deine Wohnung aber nicht auf. Dieser Besuch wird nicht so viel Platz haben, sich zu bewegen, oder? Und ich glaube, er wird sich auch nicht so mega wohlfühlen. Ja, vielleicht findet er noch so ein Sesselchen, wo er sich hinsetzen kann. Aber er wird nicht viel Raum haben, sich zu bewegen. Der ist ja eingedämmt durch dieses Chaos. Und ich glaube, dass es, wenn wir bei Wohnung sind, wir wissen, unser Herz ist die Wohnung von Jesus. Und wenn unser Herz wie diese unaufgeräumte Wohnung ist, wo wir Dinge erlauben, die uns nicht gut tun, wenn wir denen erlauben, in uns zu bleiben, dann geben wir dem Heiligen Geist, wie in diesem Bild der Besuch, ja, wir geben ihm nicht viel Raum, sich zu bewegen. Weil wir das eigentlich eindämmen. Weil Dinge unaufgeräumt sind in uns. Es ist wie diese Wohnung. Je mehr Chaos da ist, je mehr Sachen, desto weniger Platz hat der Besuch, sich zu bewegen. Und so ist es in unserem Herzen. Und das meine ich, wenn ich sage, ihm Raum geben, dass wir sagen, okay, wir ordnen unser Herzen. Wir gucken auch, wo bin ich überführt, wo weiß ich, dass Dinge in meinem Herzen sind, die ich klären muss vor Gott. Und dadurch mache ich ihm Raum, dass er mich durchwohnen darf. Das ist, und Gott geht nie über unseren Willen hinaus, sondern der guckt, was gibst du mir? Und das betritt er in deinem Herzen. Welchen Part gibst du mir? Da kommt er hinein. Und ich habe so in meiner persönlichen Gebetszeit, ist es auch schon seit ein paar Wochen so, dass immer wieder so dieses Drängen vom Heiligen Geist ist, mich ihm hinzugeben. Es geht immer um Hingabe und Loslassen, immer wieder. Wo ich merke, er führt mich da rein, immer wieder zu sagen, gib mir das hin. Streck dein Leben aus vor mir, dass ich in deinem Leben wirken darf. Und ich habe so das Empfinden gehabt, dass der Heilige Geist sagt, ich möchte gerne, dass dein Leben meine Plattform ist. Und ich glaube, dass er das zu uns allen spricht, dass Gott sagt, ich möchte und wünsche ich mir, dass dein Leben, euer Leben, unser Leben, dass es eine Plattform ist für Gott, auf der er sich bewegen darf, wie er möchte. Eine Plattform, wo ich sage, ich lege ausgestreckt vor dir und ich halte nichts zurück. Und ich weiß nicht, wie es euch geht. Mir geht es manchmal so, dass man so denkt, dann merkt man, da sind doch noch Bereiche, die hätte ich dann doch noch gerne in meiner Hand. Und da bin ich noch zögerlich. Aber Gott begehrt es, diesen vollen Raum zu haben in uns. Und ich habe gesehen, im Geist gesehen, mein Leben als Plattform, die so ausgestreckt war vor ihm. Und ich habe gesehen, dass Jesus kam auf diese Plattform, dass er diese Plattform betreten hat. Und dann kam er so näher und er ist zögerlich näher gekommen, was mich erst verwundert hat, weil ich gedacht habe, naja, das kenne ich vielleicht bei mir, ja, dass ich zögerlich bin mit manchen Sachen. Oder denke, diesen Bereich, kann ich ihm übergeben, kann ich das loslassen? Dass man manchmal zögerlich ist, weil man doch noch Sachen irgendwie festhalten will. Und dann habe ich gedacht, Jesus kommt zögerlich, das hat was mit mir zu tun. Weil Jesus nicht so ist, Tür auf und reingepoltert. Sondern wenn Jesus kommt, dann guckt er, welchen Bereich gibst du mir? Dann geht er rein. Und sagt, gibst du mir den Bereich? Und dann geht er rein. Und in dem Maß, wie ich meine inneren Bereiche Gott abgebe, in dem Maß geht Gott da rein. Und ich glaube, dieses Zögerliche, was ich gesehen habe, hat was mit mir zu tun. Dass ich so sehe, okay, ich gebe es dir. Und so bewegt sich Gott, weil er geht nicht über unseren Willen. Er nimmt sich nicht. Er sagt nicht Tür auf und ich nehme die Sachen an mich, sondern er guckt, was gibst du mir? Und in dem Maß, wie wir uns ihm hingeben, in dem Maß wird er Raum nehmen in unserem Herzen. Und als ich gesehen habe, dass Jesus näher kam, hat er sich gebückt und Wasser geschöpft. Und dann habe ich in diesem Bild gesehen, dass ich plötzlich neben ihm war und dass er mir dieses Wasser gegeben hat. Und ich habe dieses Wasser genommen von ihm und ich wusste, das ist so dieser Kern von allem überhaupt, dass ich überhaupt sagen kann, ich gebe dir alles hin, dass ich aufgefüllt werde von ihm, dass ich in Gemeinschaft bin mit ihm, dass unsere Herzen eins werden, dass er mir dient, dass ich von ihm nehme, nicht etwas, was ich aus meiner Kraft mache, sondern wo er mir dient. Und dann habe ich gesehen, dass Jesus auf dieser Plattform stand und ich war nicht mehr da. Und zwar wie wenn ich hinter mich gucke und ich habe mich gesucht in diesem Bild und habe mich nicht gefunden. Ich war nicht mehr da. Und dann war mir so klar, dass Jesus damit gesagt hat, ja, dass es eben nicht mehr nur dieses ist, ich lebe mit Jesus, sondern wir waren plötzlich, das war so verschmolzen. Es ist eins geworden und dieser Bibelvers kam in meinen Sinn, nicht mehr länger lebe ich, sondern du lebst in mir. Und das ist, was Jesus sich so wünscht. Und ich erzähle euch das nicht, weil ich sage, mein Leben würde so aussehen. Aber das ist das, was Gott machen möchte in meinem Leben und was er in eurem Leben machen möchte. Das ist das Ziel. So soll es sein. Und ich habe gedacht, Mensch, das ist das, was die Bibel eins sein mit Jesus meint, nennt. Das ist, was die Bibel damit meint. Dieses Einssein, dieses Verschmelzen mit ihm, nicht er und ich. Auch nicht wir nur zusammen, sondern diese Verschmelzung von seinem Herzen, wo ich so gedacht habe, ich wünsche mir, dass sein Herz zu meinem Herzen wird. Und seine Gedanken zu meinen Gedanken wird. Nicht nur ich und er, sondern dass wir eins sind, dass wir verschmolzen sind. Und dass ihm alles gehört in meinem Leben. Und ich glaube, in dem Maß, wie wir sagen, ja, ich gebe dir Raum in meinem Herzen, in dem Maß kann Jesus davon Besitz ergreifen und uns durchfluten und durch uns wirken. In dem Maß gehört ihm unser Herz. Und ich glaube, dass das wichtig ist und dass das damit was zu tun hat, zu sagen, ich bereite mein Herz vor. Ich bereite mein Herz vor, weil Jesus kommt bald. Und das Schöne finde ich, dass es hier nicht darum ging, das muss ich aus meiner Kraft tun, sondern es war wie in diesem Bild. Zuerst hat er mir Wasser gegeben, ja? Das heißt, diese Beziehung, wie auch bei den Jungfrauen, dieses Bild mit dem Öl, es geht um die Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist. Und das wird daraus entstehen. Wenn wir mit Gott zusammen sind, dann wird genau das entstehen. Nicht indem ich versuche, ich muss noch heiliger werden, ich muss noch perfekter werden und ich muss mein Herz reinigen, nein. Sondern in dem Maß, wo ich sage, ich bin mit Gott zusammen und unsere Herzen verschmelzen, in dem Maß wird es geschehen. Und das ist diese Gnade da drin. Der Heilige Geist macht es in uns. Und die Frage ist, geben wir ihm Raum, geben wir ihm die Erlaubnis? Er braucht unsere Erlaubnis. Er nimmt sich das nicht. Sondern er guckt, dass wir ihm ja, das erlauben. Eine andere Stelle aus Offenbarung, Kapitel 19, ab Vers 6. Offenbarung 19, Vers 6 steht, und ich hörte etwas wie eine Stimme einer großen Volksmenge und wie ein Rauschen vieler Wasser und wie ein Rollen starker Donner. Die sprachen, Halleluja, denn der Herr, unser Gott, der Allmächtige, hat die Herrschaft angetreten. Lasst uns fröhlich sein und jubeln und ihm die Ehre geben, denn die Hochzeit des Lammes ist gekommen und sein Weib hat sich bereit gemacht. Und ihr wurde gegeben, dass sie sich kleide in feine Leinwand, glänzend, rein, denn die feine Leinwand sind die gerechten Taten der Heiligen. Also hier steht auch nochmal, Jesus kommt, die Zeit ist da, sein Weib, seine Braut, die Gemeinde Jesu hat sich bereit gemacht. Und dann heißt es, dieses Kleid, was sie anhat. Wir haben ja über den Schmuck der Braut gesprochen. Das ist das Herz, ja, der unvergängliche Schmuck. Und die Kleidung, die Braut anhat, dieses Kleid, das steht, ist auch eine Bildsprache, steht für die gerechten Taten der Heiligen. Das heißt, es sind die Dinge, die wir dem Herrn erlauben, durch uns zu tun. Und ich glaube, dass dieses Bereitmachen auch damit was zu tun hat, dass wir sagen, wir sind wach und nicht vor uns hindümpeln, sondern dass wir wissen, Mensch, die Zeit ist nah, Jesus kommt bald wieder. Er hat echt einen Auftrag für uns als Braut, für jeden Einzelnen von uns. Gott hat echt einen Auftrag. Und ich habe gedacht, ich will das nicht verschlafen. Ich will es nicht verschlafen, weil Jesus kommt wirklich bald. Wenn er das in unsere Mitte legt, dann kommt er bald. Und es ist mir wichtig und ich merke, dass es auch ihm dringlich ist. Ja, und ich glaube, wenn so eine Stimme ergeht und jemand dich ruft, dann zeigt es auch immer, dass etwas Neues kommt. Und ich habe mir überlegt, wirklich ein einfaches Beispiel, aber wenn eine Familie zum Beispiel in Urlaub fahren will und die Eltern packen noch und die sagen dem Kind, du hast noch ein bisschen Zeit zu spielen, wenn ich dich rufe, dann geht's zur Abfahrt. Dann wird das Kind Zeit haben zu spielen und wenn der Ruf kommt, dann weiß es, jetzt kommt was Neues, jetzt verlasse ich das Spiel, jetzt kommt die Abfahrt, wir fahren in Urlaub, was Neues kommt. Und ich glaube, wenn der Bräutigam seine Braut ruft, dann steht das ganz stark dafür, er ruft uns ja nicht einfach nur so, sondern steht dafür, dass er wiederkommt. Wenn der Bräutigam seine Braut ruft, dann heißt es automatisch, ich komme bald wieder. Es steht für sein Kommen. Und die Braut ist eine Braut, die ihren Bräutigam erwartet. Und ich glaube, dass die Braut auch den Bräutigam ruft. Zumindest wenn wir das in der Bibel anschauen, ist es so, dass die Braut auch eine Person ist, die ruft. Einmal hat sie den Auftrag, die hinzuzurufen, die noch nicht zur Gemeinde Jesu gehören. Dass sie quasi in da hineinzurufen, auch zur Braut zu gehören. Und das andere ist, sie ruft ihren Bräutigam. In Offenbarung 22 steht, Offenbarung 22, Vers 17, und der Geist und die Braut sagen, komm. Und wer es hört, spreche, komm. Und wen dürstet, der komme. Wer da will, nehme das Wasser des Lebens umsonst. Da ruft die Braut andere Menschen herzu, die sagen, Mensch, du hast Jesus noch nicht erkannt, komm herzu, nimm von diesem Wasser, komm zu Jesus, dass du auch zur Braut gehörst. Und im Vers 20 steht, der diese Dinge bezeugt, das ist Jesus, spricht, ja, ich komme bald. Amen, komm, Herr Jesus. Und das ist der Ruf der Braut, der sagt, komm, Herr Jesus, komm, Herr Jesus. Er wird bald wiederkommen. Das ist wichtig, dass er uns wach findet. Dass er uns wach findet. Und ich glaube, dass so wie es Jesus ein Anliegen ist, dass wir wach sind und dass wir auf ihn fokussiert sind, dürfen wir nicht vergessen, dass es auch einen Feind gibt, der genau das verhindern will. Der Teufel will verhindern, dass wir wach sind, dass wir wachsam sind, dass wir bereit sind für unseren Bräutigam. Wie versucht er das? Indem er versucht, durch alle möglichen Taktiken uns abzulenken. Ablenkung. Einfach uns zu beschäftigen mit unwichtigen Dingen oder aber mit Dingen, die unserem Herzen gar nicht gut tun. Uns zu beschäftigen, um uns abzuhalten, dass wir diesen Blick haben, dass wir sehen, Mensch, der Bräutigam kommt. Und wenn wir das aber wissen, er kommt bald, dann merken wir, was sind diese Dinge wert, dass ich, keine Ahnung, vielleicht in Unvergebenheit bin oder dass ich Gedanken des Neids habe oder der Eifersucht oder zornig bin oder auf meinem Recht beharre, wenn ich weiß, der Bräutigam kommt, Mensch, was ist es wert? Was ist es wert, dass ich daran festhalte? Gar nichts. Und ich möchte damit auch gar kein neues Thema aufmachen, aber mir war diese eine Stelle, die kam in mein Herz und ich dachte, die gehört hier in diese Predigt rein. Und es ist etwas, was Gott noch uns mitgeben will. Und zwar glaube ich, dass der Feind oft versucht, durch zwischenmenschliche Ungereimtheiten die Braut abzulenken. Und es ist wichtig, dass wir uns da klären, dass wir unser Herz klären, dass wir uns bereiten. Und zwar bin ich auf die Stelle von Römer 13, Vers 11 aufmerksam geworden. Und zwar in einem Vers voran heißt es, wir sollen unseren Nächsten lieben. Römer 13, 10 heißt es, den Nächsten zu lieben. Und ab Vers 11 heißt es, und dies tut, nämlich den Nächsten lieben, als solche, die die Zeit erkennen, dass die Stunde da ist, dass sie aus dem Schlaf erwacht. Denn jetzt ist unsere Rettung näher, als da wir zum Glauben kamen. Die Nacht ist weit vorgerückt und der Tag ist nahe. Lasst uns nun die Werke der Finsternis ablegen und die Waffen des Lichts anziehen. Lasst uns anständig wandeln wie am Tag, nicht in Schwelgereien und Trinkgelagen, nicht in Unzucht und Ausschweifung, nicht in Streit und Eifersucht, sondern zieht den Herrn Jesus Christus an und treibt nicht Vorsorge für das Fleisch, das Begierden wach werden. Soweit einfach nur zu dieser Stelle, wo ich merke, dass es wichtig ist für uns, dass wir darauf aufmerksam werden, wenn uns Dinge beschäftigen, die uns von Gott abziehen. Das ist wie etwas, was der Feind dir vor Augen halten will, dass du nicht dich damit beschäftigst, Mensch, der Herr kommt bald. Und da ist der Feind auch zugange mit seinen Ablenkungsmanövern. Brauchen wir gar nicht denken, oh, mich trifft es nicht, sondern er ist ja interessiert, dass wir nicht bereit sind bei jedem von uns. Und das sind wirklich Ablenkungstaktiken vom Feind und es ist wichtig, dass wir das durchschauen. Und es sind manchmal, sind es diese Sachen, ja, Streit, Eifersucht, Unvergebenheit, manchmal sind es vielleicht auch nur Dinge, die uns wichtig sind, wo wir merken, oh, das hat einen Platz in meinem Herzen, der konkurriert mit Jesus. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Und mir ging es neulich so, dass ich im Lobpreis war und ich habe an was gedacht, was mir wichtig war und ich habe gedacht, Mensch, gib's doch einfach ab, lass es los. Ich habe gedacht, okay, Herr, ich lasse es los. Und dauernd kamen immer wieder die Gedanken zurück. Und ich habe gedacht, nein, ich lasse es los. Da habe ich gedacht, Herr, hilf mir. Und mir war das wirklich so, vor meinem geistigen Auge konnte ich das sehen, dass diese Gedanken wie so Nebelschwaden waren, die so vor meinem Auge waren. Ja, diese Gedanken, die mich ablenken, Jesus zu sehen. Und ob das was ist, was dir zu wichtig ist, oder ob das solche Sachen sind wie Streit, Eifersucht, Unvergebenheit, Zorn, ja, diese Sachen, das sind wie Nebelschwaden, die der Feind dir vor die Augen tut. Und dahinter ist Jesus und du siehst ihn nicht, weil du geblendet bist von diesen Dingen, die in deinem Kopf, mit denen du dich beschäftigst. Und bei mir war es einfach was mir wichtig war, wo ich so gemerkt habe, Mensch, stell's zur Seite, gib's ihm ab. Ich habe gedacht, okay, ich sage das, aber irgendwie komme ich nicht durch. Und ich habe den Herrn gebeten, dass er mir hilft und er hat das gemacht und es war mir, ich konnte das sehen, wie ich durch diese Nebelschwaden durch in sein Licht reingezogen wurde, wo nur er war und seine Gegenwart, wo ich dachte, da will ich sein, da gehöre ich hin, da will ich nie wieder weg. Und mir war das aber wichtig, deswegen sage ich das, weil ich gedacht habe, ja, das sind die Taktiken vom Feind, der will uns ablenken. Und diese Ablenkung durch die Gedanken, durch diese Sachen im Herzen sind wie diese Nebelschwaden, die vor dir sind und du siehst nicht, worum es eigentlich geht. Vielleicht beschäftigen wir uns mit Neid, mit Zorn, mit unserem Recht und wir sehen nicht diese Wichtigkeit, du, der Herr kommt bald. Wo man denkt, nein, ich will mich nicht damit beschäftigen, ich will sehen, worauf es ankommt, was wirklich wichtig ist und ich will diese Ablenkung beiseite tun. Und das ist, was Hebräer uns sagt, Hebräer Kapitel 12. Der macht uns darauf aufmerksam und der sagt, lasst uns wegschauen von diesen anderen Dingen und lasst uns hinschauen auf Jesus. Hebräer 12, Vers 1 bis 3 steht, Deshalb lasst nun auch uns, da wir eine so große Wolke von Zeugen um uns haben, jede Bürde und die uns so leicht umstrickende Sünde ablegen und mit Ausdauer laufen den vor uns liegenden Wettlauf, indem wir hinschauen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens, der um der vor ihm liegenden Freude willen die Schande nicht achtete und das Kreuz erduldete und sich gesetzt hat zur Rechten des Thrones Gottes. Denn betrachtet den, der so großen Widerspruch von den Sündern gegen sich erduldet hat, damit er nicht ermüdet und in euren Seelen ermattet. Und das genau wollen wir nicht sein. Wir wollen nicht ermüden, wir wollen nicht ermatten, sondern wir wollen wach sein. Und Gott sagt dann, guck auf Jesus. Leg die Sünde beiseite, leg die Gedanken zur Seite, leg alles, was dich ablenkt von Jesus, leg es zur Seite und schau hin auf Jesus. Und er selbst ist unsere Hilfe dabei. Und das finde ich so cool. Das ist keine Aufforderung, los, lass es doch endlich los. Und du denkst, ja, ich weiß gar nicht wie. Sondern der Herr selbst hilft uns dabei. Er braucht unseren Willen, aber er selbst hilft uns dabei, es zur Seite zu tun und uns zu fokussieren. Und das ist es, worum es geht und worum wir, wie wir unseren Bräutigam erwarten, indem wir sagen, Herr, ich bereite mein Herz, ich tue beiseite, was da nicht hingehört und ich möchte fokussiert auf dich sein und dieses ungeteilte Herz haben. Und der Paulus schreibt an seine Gemeinde in 2. Korinther 11, 2, also nicht seine Gemeinde, es ist ja die Gemeinde Jesu Christi, aber er schreibt an die Gemeinde, 2. Korinther 11, 2, denn ich eifere um euch mit Gottes Eifer, denn ich habe euch einem Mann verlobt, um euch als eine keusche Jungfrau vor den Christus hinzustellen. Und dieses einem ist kursiv geschrieben, das heißt, es wird nochmal betont. Also nicht nur, ich habe euch einen Mann verlobt, sondern ich habe euch einem Mann verlobt. Und das nochmal diese Sache, ne, dass unser Herz nicht an verschiedenen Dingen hängt, sondern Jesus ist dieser eine Liebhaber. Und ich möchte nicht die Welt haben und Jesus, sondern Jesus ist dieser alleinige Liebhaber, dem wir verlobt sind, diesem einen. Und er soll dieses ungeteilte Herz in uns finden. Und das ist dieser kostbare Schatz, den wir haben, wo wir sagen, ich lasse alles liegen, wenn ich diesen kostbaren Schatz habe. Und der Paulus schreibt es nicht nur an die Gemeinde, sondern er hat es auch gelebt. Er selbst hat es gelebt und es ist der letzte Bibelvers heute, den ich mit euch lesen möchte. Er selbst hat diesen Lebensstil gelebt, dass er Dinge losgelassen hat, um Christi willen. Aber nicht, weil er gedacht hat, oh, ich muss, sondern weil er wusste, was das Resultat davon ist, Dinge loszulassen. Philipper 3, 7 steht, aber was auch immer mir Gewinn war, das habe ich um Christi willen für Verlust gehalten. Ja, wirklich. Ich halte auch alles für Verlust, um der unübertrefflichen Größe der Erkenntnis Christi Jesu meines Herrn willen, um dessen Willen ich alles eingebüßt habe und es für Dreck halte, damit ich Christus gewinne und in ihm gefunden werde. Das heißt, er sagt, alles, was mir wert war, aber was Christus nicht meint, wo Jesus nicht drin war, was mit Jesus konkurriert hat, er sagt, das, was mir wert war, das habe ich für Verlust gesehen. Warum ist das Verlust? Weil es unser Herz an was Falsches bindet. Dann ist mein Herz belegt in dem Part. Ja, da, wo ich mein Herz dranhänge, das ist wie ein Teil von meinem Herzen, was belegt ist. Aber wenn ich es loslasse um Christi willen, dann erlaube ich Gott, diesen Part in mir zu besitzen und einzunehmen und durch mich fließen zu lassen. Und Paulus selbst hat diesen Lebensstil gelebt und er sagt, was ist das Resultat davon, dass er es losgelassen hat? Er hat gesagt, ich habe Christus gewonnen. Und das ist der größte Gewinn, den wir haben. Und ich weiß nicht, ob ihr das schon mal erlebt habt, dass ihr wirklich was losgelassen habt und diese Freude gespürt habt, die dann kommt. Etwas um Jesu Willen loszulassen und du bist erfüllt von dieser übernatürlichen Freude, die dir so viel Kraft gibt. Und da ist so eine Power drin in diesem Loslassen um Christi Willen, weil wir werden ihn gewinnen. Ganz gewinnen. Dieses ganze Herz, dieses ungeteilte Herz. Und um das einfach zum Schluss so ganz kurz zu bündeln, glaube ich, dass das, was Jesus in unsere Mitte reinlegen will, das ist kein Wort von mir, glaube ich nicht. Ich glaube, dass Jesus, der Bräutigam, uns ruft und er sagt, bereite dich, meine Braut, ich komme bald. Und dieses Bereiten ist dieser Schmuck, diese geschmückte, breite Braut. Und dieser Schmuck ist der unseres Herzens. Wir haben gelesen im Petrus, der des inneren Menschen. Da schmücken wir unser Herz. Es ist diese geschmückte Lampe, unser Herz. Ist geschmückt durch das Öl, durch die Beziehung zum Heiligen Geist. Er selbst macht das. Die Beziehung zu ihm ist das, was unser Herz schmückt. Und die Bereitschaft zu sagen, ich gebe dir Raum. Du sollst eine aufgeräumte Wohnung in mir haben, in der du dich ausbreiten kannst. Du sollst dieses ungeteilte Herz von mir haben. Und dass wir im Auge haben, dass das was Neues einleitet. Wenn er ruft, dann heißt es, es kommt was Neues, ich komme bald. Und lasst uns so sein, dass wir, und das wünsche ich mir für mich und das wünsche ich mir für uns, dass wir einfach Dinge erkennen, wo der Feind mit Maschen arbeitet, uns abzulenken. Auch diese zwischenmenschlichen Sachen. Dass wir sagen, was ist das wert, dass ich an meinem Recht festhalte? Was ist das wert? Und wir können das zur Seite legen und sagen, ich fokussiere mich auf den, der bald kommt. Und er soll eine bereite Braut in mir finden. Und die Waffen des Lichts anziehen und in Liebe wandeln. Ja, und dass wir wegschauen und auf Jesus hinschauen. Und das Resultat wird sein, dass wir, wie Paulus sagt, ich habe Christus gewonnen. Amen.